Okay, ganz kurze Frage vorher. Wie definierst du alt werden? Wie graue Haare alt werden? Wann wird man alt? Weise, das ist ja Weisheit. Wie werde ich alt? Was ist Definition von alt werden? Ich lebe ja hier, du als Mensch, ich als Mensch. Früher dachte ich, die 30-Jährigen, Schreck lass nach, mein Papa ist alt. Dann habe ich alte Menschen gesehen, die leben immer noch. Lehrer, die ich hatte, ich dachte, die sind alt. Die sind immer noch, leben immer noch. Das kann nicht wahr sein. Was ist Alter? Also eine Definition vielleicht. Wenn jemand sagt, früher war alles besser, ist ein Zeichen dafür, dass du alt wirst. Oder? Nochmal, wenn du sagst, früher war alles besser, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du alt wirst. Du kannst 30 sein, 40, 50. Das ist, glaube ich, eine gute, genau. Daran kann man Sachen festmachen, ein bisschen. Früher war alles besser, nicht wahr? Weiß ich nicht. Ich finde, mein Leben war früher schön. Heute habe ich mehr Wissen, mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten. Sogar so viele, dass viele Schüler nicht wissen, was sie machen sollen, nachdem sie ihr Abi fertig haben. Dann tingelt man durchs Leben und sagt, keine Ahnung, so viele Möglichkeiten. Verrückt, war früher nicht. Früher war ein Weg vorprogrammiert, dann gingst du und bist geworden, was man dir gesagt hat. Oder im nahen Umfeld die Möglichkeiten. Ne? Und dann bist du gegangen und bist geworden. Heute, Wahnsinnsmöglichkeit. Ich freue mich, jetzt zu leben. Viel mehr wie vor 20 oder 30 oder 40 Jahren. Das war auch schön. Jetzt ist besser. Okay, wir werden uns heute Johannes anschauen. Johannes, nur ein einziges Kapitel aus dem Johannesbrief, da werden wir uns ein bisschen drin bewegen. Als Johannes diesen Brief geschrieben hat, Briefe 1, 2 und 3, da war da so eine bestimmte Situation, in der sie waren. Es entwickelte sich ungefähr 30 Jahre, nachdem Christus gerade gegangen ist, entrückt wurde, nachdem die Taufe im Heiligen Geist stattgefunden hat, erst 30 Jahre später. Innerhalb dieser kurzen Zeit war die Gemeinde total stark herausgefordert, in ihrem christlichen Dasein eine gerade Linie zu behalten. Ja? Sie wurden total verwirrt. Das ist so spannend, was der da schreibt. Und Johannes schreibt diesen Brief, um diese Dinge aufzuklären und dagegen anzugehen, damit wir auf dem Fundament Jesus bleiben. Und zwar war folgende Situation damals. Und die ist sehr ähnlich zu heute. Also, das, was damals in die Gemeinde reingestreut war Gnostizismus. Was ist das? Der besondere Irrtum, der sich im ersten Johannesbrief, mit dem Johannes sich befasst, scheint eine frühe Form des Gnostizismus gewesen zu sein. Einer Irrlehre, die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts der gefährlichste Feind der Kirche war. Der Gnostizismus war eher eine Religionsphilosophie als ein Einzelsystem. Er war aufgebaut auf der Voraussetzung, dass der Geist gut, die Materie jedoch böse ist und dass es zwischen beide keine dauerhafte Verbindung geben könnte. Die Rettung liegt in einer Flucht aus der Welt der Materie, also mein Körper, in die geistliche Dimension, keine Ahnung. Also, es gab viele Ausrichtungen diesbezüglich. Jetzt, wie wurde früher beeinflusst? Es war ja so, kein Internet. Ich kann mir vorstellen, alles, was im Umkreis von 100 Kilometer war, so ein Radius, das war so der vordergründige Einfluss, dem man so ausgesetzt war damals. Ne? Heute sind wir einem viel größeren Einfluss ausgesetzt. Influencer ohne Ende, oder? Und wir werden beschallt und die Influencer, was wollen die eigentlich erreichen? Ja, letztendlich wollen die nur Gewinne machen, Geld machen, reich werden. Also scheißegal, Entschuldigung. Es wird influenziert, oder wie man das immer sagt. Alles Mögliche wird, und das ist auch im christlichen Bereich so. Es ist nicht nur, dass jemand sagt, hey, Gott hat mich beauftragt, medial eine Gemeinde zu bauen, Leute zu motivieren, ja, zu Jesus zu führen, sondern dieses Medium wird auch genutzt. Ich sage ein bisschen was Christliches. Also Influencer ohne Ende. Der Einfluss, der auf uns einballert, oder ist viel, viel größer wie früher. Ja? Wir werden mit guten und mit schlechten Informationen überschüttet. Das sind Lügen, Wahrheiten und schlimmstenfalls diese Halbwahrheiten, oder? Halbwahrheit, es gibt nichts Übleres wie das. Und wir, damals war das ja nicht anders. Und Johannes ist da so knallhart, schreibt er im dritten Johannesbrief und beschreibt auch eine Person, wie man mit ihr umgehen soll, ne? Wie falsch das ist, was er macht. Wir sind herausgefordert, eine klare Linie zu haben, ein Fundament, auf dem wir unseren Glauben leben, auch jetzt in dieser Zeit. Und ich finde, es ist eine gute Zeit. Es ist eine Zeit, für die wir alle geschaffen wurden. Also, mehr denn je hat Gesellschaft Einfluss auf mein Leben, geistlich und politischer Einfluss. Ja? Es geht sogar so weit, dass die evangelikale Gemeinde sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der gestorben und auferstanden ist. Evangelische Kirche, die einmal Reformation ins Leben gebracht hat, dass wir Bibel lesen können, ja, geht jetzt dabei über und sagt, Jesus, okay, historische Figur, mehr nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie sicher sind wir in Christus und nicht? Oder nicht? Verstehen wir? Wir müssen fundiert sein auf Christus. Also, und darum gehen wir heute in Johannes, 1. Johannes, Kapitel 2. Da werden wir uns viel bewegen, ein bisschen aus Kapitel 1. Also, und aufgrund dieses vielen Einflusses, politisch, wirtschaftlich, wie auch immer, glaube ich Folgendes sagen zu können. Niemand von uns kann behaupten, dass wir ohne Schuld sind, oder? Durch die ganzen Einflüsse kommt etwas in uns hinein und wir werden verleitet, werden schuldig. Heißt nicht, dass wir unsere Rettung verlieren, aber wir werden verleitet, falsche Dinge zu tun, oder? Das passiert. Okay, niemand von uns ist ohne Schuld. 1. Johannes 1, 7 bis 10 steht Folgendes. Und dieser Johannes, den müsst ihr lesen, so langsam, so richtig genießen, ja, Vers für Vers und essen. Das ist so cool. Er schreibt, wenn wir aber im Licht leben, also 1. Johannes Kapitel 7, Kapitel 1, 7 bis 10, wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Das ist Fakt. Okay, das ist eine Tatsache. Dann, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, er schreibt an Christen, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ja? Also wir dürfen uns hier nicht selbst betrügen. Ganz ehrlich jetzt, tue ich ab und an Falsches? Ja, tue ich. Auch wenn ich ein Kind Gottes bin. So. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und das ist eine der Lieblingsverheißungen, die Jesus so in der Bibel aufgeschrieben oder gesagt hat. Er vergibt immer, jederzeit. Ja. Und es ist auch nicht so zu verstehen, wenn ich als Christ gesündigt habe, dass ich sofort meine Rettung verloren habe. Nein, überhaupt nicht. Jesus sagte beim Abendmahl, als er in die Füße gewaschen hat, dann sagte Petrus, wasch mich doch ganz. Ja, ich brauche alle ganze Rettung. Da sagt Jesus, nee, Petrus. Im Laufe des Tages oder im Leben, im Alltag kommen Kleinigkeiten und von denen müssen wir uns trennen. Darum ging's. Und darüber spricht Gott auch hier. Also, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Es geht hier, erkennen, mir passieren falsche Dinge und Jesus will vergeben. Okay. Testfrage. Folgen wir Jesus von ganzem Herzen? Folgst du Jesus 100% Jesus in dir? 100%? Ich habe eine kleine Rechnung, eine Beispielrechnung hierzu. Okay. Oder anders gefragt, sind wir Gott ganz hingegeben mit allem, was ich bin? Also die erste Gemeinde finde ich immer noch faszinierend, was sie gemacht hat. Sie traf sich ja täglich abends zusammen. Und was haben sie gemacht? Gefeiert. Sie haben das Evangelium gefeiert und sich mit Christus verbunden durch das Abendmahl. Jeden Tag, jeden Abend. Ja. Also war da echt eine Leidenschaft, eine Hingabe. So, wenn ich das jetzt in eine Rechnung umpacke, eine Rechnung aufstelle, Sie haben das ja gemacht, nachdem Sie im Fitnessstudio waren, 8 Stunden gearbeitet haben, nachdem Sie Nachbarschaftshilfe geleistet haben, nachdem alles erledigt war, haben die gesagt, so, ich will Beziehung mit meinen Nächsten haben und Jesus begegnen in der Gemeinschaft der Heiligen. Im Anschluss all dessen, ja, wir haben ja auch einen Alltag. So, wenn ich jetzt bedenke Folgendes, 7 Tage in der Woche, 100%. 7-mal treffen wir uns, 100% Hingabe, haben die ja gemacht. Wenn ich aber jetzt beigehe, ist eine Milchmädchenrechnung, und mich nur am Sonntag mir die Zeit nehme in der Woche, ein Tag, wie viel Prozent bin ich denn hingegeben in meinem Herzen an Jesus? Ich habe das mal ausgerechnet, 14,125 oder so Prozent Hingabe an Jesus, oder? Wenn ich dann 2 Ereignisse in der Woche besuche, so noch einen Hauskreis, und dann bin ich ungefähr 28, noch was Prozent hingegeben an Jesus, oder? Oder ist mein Herz erfüllt mit der Hingabe an Jesus? Ihr merkt schon, das kann man so nicht sagen. Aber es soll zum Nachdenken herausfordern. Bin ich 30, 40, 70% und mehr überzeugt und hingegeben an Jesus oder nicht? Das kann jeder nur für sich selbst beantworten, das kann ich dir nicht zusprechen. Ja? Also, erstaunlich ist aber trotzdem in dem Ganzen, Menschen, die unter Verfolgung leiden, die sich nicht frei als Christen bewegen dürfen, glaube ich, haben eine weit bessere Statistik in der Beziehung zu Gott, wie wir in der freien Welt. Kann das? Ist das nicht traurig? Sie schaffen es viel mehr als wir in der Freiheit. Wir verfügen frei über unsere Zeit, über unsere Prioritäten, wann, was, wann, wie gemacht werden soll. Wir entscheiden frei. Wie wir unsere Ressourcen einsetzen und verwalten, wir entscheiden frei. Das können die anderen auch. Trotzdem haben sie eine bessere Statistik wie wir in der Beziehung zu Jesus. Erstaunlich? Ich möchte nur, dass wir nachdenken. Ja. Und klar, ich übertreibe gerade, logisch. Frage ist wirklich, ist Jesus Mittelpunkt unserem Herzen, so wie sie gerade das gesungen hat hier? Jesus, Jesus, ist das Haupt oder der Mittelpunkt meines Zeitmanagements oder meiner Lebensplanung, ist Jesus das? Wie plane ich mein Leben? Worauf baue ich auf? Was ist das Fundament meines Lebens? Ist das Jesus 100% oder nur 30? Keiner weiß es, nur du und ich, was in uns ist, oder? Okay, wie können wir sicher sein, dass wir Gott ganz gehören? Und hier schreibt Johannes auch ein paar Dinge auf, an denen wir uns selber prüfen können. Hey, wie weit sind wir? Also, Johannes benennt 3 Eigenschaften, die uns helfen, uns zu erkennen, wo wir stehen. In 2. Kapitel, Verse 3 bis 6 steht Folgendes. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Erstens, wenn wir seine Gebote befolgen. Wer sagt, ich gehöre Gott, befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir ihn lieben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. 3 Merkmale, vielleicht ein paar mehr noch. Okay, also, wenn wir seine Gebote befolgen, ist aktiv, oder? Wer sein Wort hält, ich muss erst wissen, was sein Wort ist. Intimität. Das kann ich nur herausfinden, wenn ich, wo mich keiner sieht, Zeit mit ihm habe, im Wort Gottes bin und das Wort wurde Fleisch, ja. Und wir können das Wort, durch das Wort können wir Jesus anfassen, berühren, aufnehmen, essen, wahrnehmen. Hey, wie weit kennen wir Gottes Wort? Und erst wenn wir Gottes Wort kennen, können wir auch praktisch leben, wie Jesus gelebt hat. Vorher ist das schwierig. Vorher sind das nur gerüchteweise. Ich habe gehört, der hat das und jenes gemacht, ich mache das mal nach. Ist ja schön. Ist das wirklich der Auftrag Gottes für uns? Okay, also, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Wenn Gefühle in uns sind, wie zum Beispiel Hass, ja, oder Ablehnung gegenüber unserem Nächsten, unserem Bruder. Johannes schreibt an die Braut, an die Gemeinde. Johannes schreibt nicht an die Nichtchristen. Das Ganze, er schreibt, hey, an die Braut. Und er stellt echt coole Fragen da. Selbst wenn da nur ein bisschen von dem da ist, zeigt es eine Tendenz in uns, wie viel Prozent wir Jesus hingegeben sind. Ob wir im Licht wandeln oder im Dunkeln oder ob wir aus dem Licht wieder ins Dunkel anfangen abzugleiten. Ein anderes Beispiel. Wir sagen ja immer, ich habe Jesus gefunden. Stimmt das? Jesus hat sich mir offenbart. Warum? Gottes Königreich ist auf die Erde gekommen. Auf der Erde herrscht ein anderes Königreich, oder? Sünde. Nachdem ein Mensch entscheiden kann, was gut und schlecht ist, ja, dann entscheidet er sich automatisch oder direkt oder indirekt für die Dunkelheit. Das heißt normalerweise, bevor ich ein Christ werde, bin ich quasi in der Hölle, kann ich das so sagen, mit einem Fuß, obwohl ich lebe, nicht mit Christus lebe. Es gibt keine Vermischung, es gibt entweder Himmel oder Hölle, es gibt Vergebung oder Nichtvergebung. Also bin ich als Nicht-Christ, kann ich das so gerade sagen? Ja, kann ich. Quasi lebend, schon jetzt bewege ich mich unter dem Geist nicht des Himmels, sondern des Todes, der Hölle. Kann ich das so sagen? Ja. Und dann kommt Jesus mit seinem Licht auf die Erde zu mir, holt mich da raus und ich werde in sein Reich versetzt, ins Licht. Und dann, wenn wir anfangen, uns Gefühle zu haben wie Zorn, oder sonst was auf unsere Mitgeschwister, ist das ein Zeichen, wofür von den 100% beginnt das nur noch 90 zu werden, dass Jesus Mittelpunkt ist oder 60 oder, versteht ihr? Könnt ihr folgen ein bisschen? Und Johannes sagt, Leute, das sind Prüfkriterien. Hass, Ablehnung, Lieblosigkeit, das kann ganz klein beginnen. Und irgendwann explodiert das, weil die Wurzel stark geworden ist und Hass macht blind. Es macht einfach blind uns gegen unseren Nächsten. Also, dann steht in Johannes 9 bis 11. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, er sagt seinen Bruder, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Hey, wir können uns tatsächlich auch selbst täuschen. Aha, das kriege ich irgendwie hin. Dabei beginnt schon die geistliche Erblindung und wir merken es noch gar nicht. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Was sind denn so Ursachen für unsere Selbsttäuschung? Es muss ja auch einen Grund geben, warum das in mich hineinfinden kann. Johannes ist da auch echt klar. Er gibt wieder weiter Hilfen, um festzustellen, wo ich als Kind Gottes bin, ob ich in Selbsttäuschung schon lebe oder noch nicht oder auf dem Weg dahin bin oder noch nicht. Ja? Und hier werden dann Werte aufgezeigt, ja, die uns offenbaren, mit wie viel Leidenschaft oder Prozent ich Jesus liebe oder mit wie viel Prozent ich von Jesus erfüllt bin. Also, wir lesen in dem Kapitel weiter, Vers 15. Hört auf, diese Welt und was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Ganz erstaunlich, oder? Das heißt nicht, wir sollen alles ablehnen. Und wir Mönche leben überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Denn die Welt kennt nur das Verlangen. Das Verlangen, wir werden Influencer. Was machen sie? Kreieren Bilder, die sagen, immer und alles jetzt kannst du haben, sollst du haben, steht dir zu. Christen fallen darauf herein. Wer hat gesagt, dass ich unbedingt Bill Gates werden soll? Nein. Niemals. Ich glaube eher, Gott sagt, ich vertraue dir ein Gut, Wert oder einen Wohlstand an in so einem bestimmten Level, wo ich weiß, dass du an mir hängen bleibst. Wenn ich dir mehr gebe, als dir gut tut, dann weiß ich, dass du dich von mir entfernen wirst. Warum? Wir beginnen dann, uns auf unsere Kraft zu verlassen. Wir beginnen, Zeit zu investieren, alles, was wir besitzen, zu verwalten, anzuwenden, zu pflegen. Ja? Und wir haben keine Zeit mehr, Intimität mit Jesus zu haben. Aber wenn wir Sorgen haben, wie kriege ich Dinge bezahlt vielleicht oder wie kriege ich sonst was oder in so immer so scheinbar in schwierigen Sachen bin, dann ist das wie ein Test, wo Gott sagt, hey, ich will dich da rausholen, aber erst wünsche ich mir so sehr, dass dein Herz so stark geworden ist, dass du mit mehr umgehen kannst. Schau, und dann sagt Johannes hier, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, nach Gier und allem, was unsere Augen sehen. Und den Stolz auf unseren Besitz. Das alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Erstaunliche Aussagen, oder? Und das ist wieder ein Ding, ich muss für mich selbst mich hinterfragen und genauso auch jeder von uns. Wo bin ich? Wie lebe ich? Was ist gerade so wertvoll in meinen Augen? Wenn wir für Gottes Reich leben, werden wir von jetzt bis in Ewigkeit mit Gott immer in Verbindung stehen. Egal, wie bekannt ich in der Welt bin, Leute, die Influencer oder Politiker, wer auch immer, braucht, was brauchen die? Applaus, oder? Immer wieder hier bin ich, seht ihr mich denn nicht? Und ich brauche Applaus und dann geht es mir auch besser und dann werde ich gepusht, was auch immer. Das ist das Mechanismen dieser Welt. Das ist nicht Gott. Gott ist anders. Und daher, lass uns vorsichtig sein und nicht so in so einer Art Selbstbetrug leben. Ja, ich bin Christ. Welche Lust überwiegt denn in deinem Herzen? Also, wir müssen uns das fragen lassen. Woran ist meine Lust wirklich? Ja. Also, Lust nach Sachen in dieser Welt, die wir sehen und wahrnehmen, oder ist es unser Vater im Himmel und das Wort des Lebens, das sich uns in Jesus offenbart hat? Das ist eine sehr persönliche Frage. Nochmal, es geht nicht darum, wenn du einen Betrieb hast, super, dann hat Gott dich da hineingesetzt, genieß das, sei ein guter Betriebsleiter, ja, du hast Arbeitnehmer, klasse. Ich bin's nicht, völlig in Ordnung. Verstehen wir das? Es kommt darauf an, wo ist mein Herz? Und entsprechend dem wird Gott dich positionieren, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vielleicht in geistigen Bereichen, vielleicht in den natürlichen Bereichen. Ich weiß nicht, wo du dann die Karriereleiter hochsteigen wirst, wo auch immer, was auch immer. Es kommt immer auf die Beziehung zu meinem Papa im Himmel an. Und dann entwickelt sich alles andere. Ich würde gern zum Schluss kommen. Das war es auch schon. Es reicht auch schon, glaube ich. Wo ist die Band? Kommt ihr bitte auf die Bühne. Ich würde mit dem Lied abschließen, finde ich immer gut. Oder Gott zu ehren. Ihn zu feiern. Also, lass uns aufpassen, dass wir uns nicht täuschen, indem wir denken, hey, alles gut. Aber der Fokus ist nicht auf Jesus, sondern, okay, Sonntag bin ich im Gottesdienst. 14%. Ey, das ist, ne? Bitte setz das ins richtige Verhältnis. Wir haben einen Alltag, wir sind immer in Christus und haben Christus im Herzen. Wie lebe ich damit? Wie plane ich meinen Tag? Was hat Priorität? Also, der Johannes schreibt dann weiter, und das ist nur Kapitel 2, Vers 18 und dann ab Vers 24. Und er sagt dann so, liebe Kinder, er meint bestimmt geistliche Kinder, Kinder, die er zu Jesus geführt hat, die seine Kinder sind. Also, liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Welt gekommen ist. Und jetzt wieder die Bestätigung, die Geschwindigkeit nimmt zu. Die Ereignisse, alles was prophetisch in der Bibel vorausgesagt wurde, die Geschwindigkeit nimmt rapide zu. Und trotzdem die Zusage, hey, ihr könnt euch mit einer Leichtigkeit hier drin bewegen. Aber 100% in Christus. Und dann hast du diese Leichtigkeit und dann hast du eine Perspektive wie ein Vogel und blickst auf alles herab und weißt genau, was kommt. Jesus kommt bald. Wir werden ihm bald begegnen. Alles bleibt hier, was hier auf der Erde verankert ist. Alles, was Wert in dieser Welt hat, gut, dass wir es verwalten auf eine gute Art, aber es bleibt hier letztendlich. Also, wo ist unsere Priorität? Okay, und dann schreibt er Folgendes. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist gekommen, habe ich gerade gelesen. Genau, 24. Doch haltet an dem fest, was ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und durch diese Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Bitte merkt auf, hör genau hin. Das Schützen, mich vor etwas schützen, ist deine eigene Verantwortung. Vor falschem Einfluss, falschen Irrlehren schützen, deine Verantwortung. Wir haben das Wort, wir haben den Heiligen Geist und ich stehe in der Verantwortung, mich vor falschen Einflüssen zu schützen. Ja, nicht der Heilige Geist, nicht Jesus, ich und du. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles, was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Und nun, liebe Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voll Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. Kennt ihr das? Gerettet, aber wie durchs Feuer, gerade geschafft. Und keine zweite Chance zu sagen, Jesus, ich will nochmal auf die Erde, um Gutes zu tun, um dich zu ehren. Vorbei, wir sind dann gerettet, in der Ewigkeit, keine zweite Chance. Schade. Denn ihr wisst, dass Gott gerecht ist. Er kennt ja auch, dass er alle, die sich nach dem Willen Gottes richten, dass sie seine Kinder sind. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir können heute viele gute Sachen mitnehmen. Gott ist gut, Gott berührt, Gott heilt, Gott hat eine Zusicherung gegeben. Vergebung, Annahme, Gnade. Es hört niemals auf. Nie. Ja? Also, mit einem kurzen Gebet schließen. Mit einem ganz kurzen. Ja, und dann feiern wir Jesus. Ei Gott. Jesus, ich bitte dich wirklich, führ uns durch die Versuchungen, die kommen, in denen wir leben und denen wir ausgesetzt sind, Papa. Hilf uns wirklich, unsere Augen zu schützen und sie mit deinem Wort zu füllen und immer auf dich zu sehen, während wir hier unsere irdischen Güter verwalten und unser Leben leben. Papa, und ich weiß, du vergibst immer. Da, wo wir einen Fehltritt gemacht haben, vergibst du uns. Danke dafür. Danke so sehr. Danke, Papa. Halleluja. Jesus, und wir feiern dich, Herr, dass du so bist, wie du bist. Unser Gott, unser Papa, unser Jesus, unser Fokus, Fundament, Herr. Alles bist du. Danke, Jesus. Amen.